Hallo zusammen, wir begrüßen euch recht herzlich zu der 6. Folge der 2. Staffel Broadcats. Ein Podcast, wo es um Themen wie Substanzkonsum und Abhängigkeiten geht. Unser heutiger Gast ist der Jonas Montagna. Er ist leitender Psychiater in der ARUT in Zürich.
Unsere Einleitungen von der Podcast-Folge sind eigentlich meistens immer so ein bisschen gleich gewesen. Und am Schluss ist dann aber immer rausgekommen, dass wir die meisten von unseren Gästen schon kennen. Darum haben wir uns überlegt, dass es für euch vielleicht zum Teil auch noch spannend wäre, wieso. Klar, meistens hat es mit dem Suchtkuchen zu tun, dass wir ihnen schon mal begegnet sind. Aber auch nicht unbedingt immer. Der Jonas beispielsweise hockt mit mir in der Fachgruppe Nightlife. Eine Fachgruppe, wo unter anderem auch der Conny dabei ist und eigentlich alle Drug-Checking-Angebote. Und dort treffen wir uns alle 3 Monate und tauschen uns aus, was gerade Thema ist in unserer Stadt oder speziell bei unserem Angebot, welche Trends beobachtet werden, was Substanzen angeht und wer sich gerade mit was beschäftigt. Aus diesem Grund habe ich gedacht, wird es Sinn machen, Jonas mal einzuladen, weil er eben eigentlich außerhalb von dem Nightlife-Setting als Psychiater tätig ist. Was die ARUT ist, wo er arbeitet, wird er euch gerade selber erzählen. Es ist eine Institution, wir haben es auch schon in der letzten Folge gesagt, die seit dem Platzspitz und bis heute enorm viel geleistet hat für die Drogenabhängigen. Die ARUT hat einen sehr informativen Instagram-Account, den wir euch verlinkt haben. Und sie sind auch auf YouTube. Und bei unserer Recherche haben wir auch ein Video gefunden, wo der Jonas seht, was er macht. Und ihr auch gerade einen Einblick kriegt, wie es in der ARUT so aussieht. Wir wünschen euch ganz viel Spass im Gespräch mit dem Jonas. Hallo Jonas, wir begrüßen dich recht herzlich bei den Broadcats. Stell dich doch kurz vor, wo bist du aufgewachsen und wie ist es dazu gekommen, dass du Psychiater geworden bist bzw. in der ARUT gelandet bist?
Sehr gerne. Ich bin in Italien aufgewachsen. Ich bin halb Italiener, halb Deutscher und ich habe dort auch mein Medizinstudium abgeschlossen, bin dann in der Schweiz umgezogen, um mein Facharzt Psychiatrie zu machen. Und wie ich genau in der ARUT gelandet bin, ist eine Mischung aus, ich würde sagen, Geschichte und Zufälle. Ich fange mit den ersten an, also das ist etwas, wo mir irgendwie im Nachhinein ein bisschen so aufgefallen war, aber mein Opa, der hat recht viel Zigaretten geraucht und für mich war klar, auch schon als 5-Jähriger, dass das Ganze nicht so gesund sei. Der hat auch letztendlich Lungenkrebs gehabt und ich versuchte ihm die ganze Zeit zu erzählen, wie viele Zigaretten er zu rauchen hatte oder nicht zu rauchen hatte. Und ich muss sagen, dass ich sehr erfolglos dabei war, ihn davon abzuhalten, die zu rauchen oder diese zu reduzieren. Er hat mir immer so gesagt, ja, genau, mache ich so. Und dann hat man immer noch ihn mit die 2 Päckli gesehen. Und fast forward einige Jahre, ich bin eben im Rahmen der Schweiz, im Rahmen des Facharztes, muss ich mir eine neue Stelle suchen. Und bei einer Weiterbildung habe ich die ARUT kennengelernt und ich fand von Anfang an sehr sympathisch den sehr menschenzentrierten Ansatz und auch politischen Engagement und diese Haltung, die auch bis jetzt vertreten wird, dass man versucht, wirklich den Menschen zu sehen und nicht einen Kranken und dass man versucht, auch nicht nur medizinisch tätig zu sein, sondern auch politisch, um die soziale Situation und medizinische Lage von Betroffenen zu verbessern. Und ich bin jetzt seit 2018 dort. Im April feiere ich mein 5. Jahr in der ARUT. Ja, ich mag das immer noch genauso wie am Anfang und wie ich mir das vorgestellt habe.
Jetzt sagst du ARUT, das heisst Arbeitsgemeinschaft für risikoarmen Umgang mit Drogen. Was bietet dir denn alles an?
Ja, ein alter Slogan von der ARUT war von A bis Z, vom Alkohol bis Zolpidem. Das war im Sinne von Angebot für Menschen mit problematischen Substanzengebrauch, aber auch Verhaltensabhängigkeiten. Das heißt, wir bieten vor allem Behandlungen ambulant für Menschen, die Herausforderungen haben in den Umgang mit Substanzen oder Verhaltenssüchte. Und jetzt ganz konkret, wir behandeln etwa 2400 Patienten pro Jahr und etwas weniger als die Hälfte sind das Patienten in einer Therapie mit Opioidagonisten, also welche medizinisches Diacetylmorphin bekommen, Methadon, Morphin. als Behandlung deren Abhängigkeit von Opioiden. Und die andere Hälfte sind das Menschen vor allem mit problematischem Gebrauch von Alkohol, gefolgt von Kokain und dann alle anderen Substanzen in kleineren Mengen in dem Sinne. Mhm. Ja. Und unser Angebot besteht aus einer, ich würde sagen, was die ARUD ausmacht, ist die integrierte Behandlung. Und dabei heißt, dass wir Psychiaterinnen in unserem Team haben, Psychologinnen, Internisten. Wir haben eine innere Medizin, wo auch vertreten wird, Gynäkologie und auch Sozialarbeit. Wir haben auch die Möglichkeit, Medikamente direkt in der ARUD abzugeben für Betroffenen. Und diese Zusammenarbeit von diesen unterschiedlichen Spezialisten, glaube ich, das ist einer unserer USP. Ein Punkt, der bei uns die Behandlungen so speziell macht.
Mhm. Wie sieht denn so ein Arbeitsalltag bei dir aus?
Genau, mein Alltag sieht so aus, dass ich etwa 50% meiner Zeit verbringe ich mit Patientinnen. Und der andere 50% teilt sich in Administrations- und Führungsaufgaben auf. Das heißt, ich habe Einzelsitzungen vor allem mit PatientInnen, die kommen für eine Stunde, eine halbe Stunde, je nach Bedarf und je nach Fragestellung. Und davon gibt es einige, die ich wöchentlich sehe, einige, die ich weniger häufig sehe. Und das würde ich sagen, ist relativ konstant. So sehen die Tage aus. Mhm. Ja. Ab und zu habe ich Dienst, das heißt, dann bin ich zuständig für Notfälle und ab und zu auch telefonisch für Randzeiten, auch am Wochenende. Aber das ist dann, wir sind ein großes Team und dementsprechend, das kommt weniger häufig vor.
Ja. Und du hast vorher so ein bisschen gesagt, was speziell ist, dass der sehr diverses Team sind eigentlich, dass der verschiedene Möglichkeiten hat, dass der Leute eigentlich in-house ambulant können behandeln, Medikamente können abgeben. Was denkst du, ist sonst noch das Besondere an der ARUD? Oder was zeichnet die ARUD aus? Oder unterscheidet sie vielleicht von anderen OAT-Abgabestellen?
Sofern mir ist, ich glaube, wir sind eine der wenigsten nicht städtliche oder
nicht staatliche.
Sofern ich weiß, wir sind eine der wenigsten staatliche Institutionen. Wir sind letztendlich eine NGO, wir sind ein Verein und dementsprechend wir sind jetzt nicht angewiesen auf die Bestimmungen von der Stadt zum Beispiel. Natürlich bewegen wir uns im Rahmen des Gesetzes, aber wir sind in dem Sinne unserer eigenen Herr und Frau, ich weiß jetzt nicht.
Chefs.
Ja, Chefs. Und das bietet uns eine gewisse Flexibilität. Wir sind eine Institution, die in 1991 entstanden ist, während den Plattspitzzeiten in Zürich. Und damals, es gab auch Phasen, wo den Ärzten zum Beispiel auch verboten wurde, saubere Spritzen abzugeben. Und nichtsdestotrotz wurde das umgesetzt. Und ich glaube, dieses Geist, den Menschen wirklich unterstützen zu wollen und da auch zu schauen, was für Wege dafür gibt und nicht nur Richtlinien folgen, ich glaube, das oder Guidelines, ich glaube, das macht viel bei der ARUD aus. Ich glaube, es ist uns wirklich wichtig, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, im selben Boot zu sitzen und mit dem Betroffenen herauszufinden, wo soll ein Boot hin. Und wir vertreten definitiv sehr stark die Haltung, dass wir nicht die Experten sind. Wir für die bestimmte Person, wir haben natürlich Expertise im medizinischen Bereich, im psychiatrischen Bereich und wir können sicherlich eine Person beraten, aber wir wissen nicht per Definition, was für den Mensch richtig ist. Und das gilt herauszufinden. Und ab und zu weiß das der Mensch selbst auch noch nicht so ganz. Und das ist eine interessante Forschung, wo man zusammen betreibt. Aber eben, es geht wirklich um, was braucht diese bestimmte Person in diesem bestimmten Moment dessen Leben und nicht, was ich denke, dass es für sie das Richtige wäre. Ich glaube, das wird gelebt bei uns. Und ich glaube, das ist finde ich auch extrem wichtig. Ich glaube, deshalb haben wir auch Patientinnen, die seit 30 Jahren bei uns in Behandlung sind. in dem Sinne unstabil. Das spricht an sich für den Erfolg. Man könnte sagen, ja, sie sind noch in Behandlung, ja, aber sie sind auch noch am Leben. Mhm. Und je nachdem, von wo man kommt oder was für eine Geschichte man mit sich hat, das kann auch ein Wunder, also ein Wunder nicht, aber das kann schon sehr speziell sein.
Ja, und ich denke, dass das allgemein wahrscheinlich ein Problem ist von, sagen wir, Ärztinnen und Ärzten, dass sie halt sehr oft selber die Experten sind und halt sehr oft jemandem etwas aufzwingen oder das Gefühl haben, sie wissen, was das Beste ist für PatientInnen. Es ist ja nicht nur in der OAT, wo das ein Thema ist, wo ich sehr viel Frustration erlebe. Und dann kommt noch die Stigmatisierung, wenn man abhängig ist und dann zu seinem Hausarzt oder zu seiner Hausärztin geht und was man dann dort erlebt hat, wenn man ins Spital geht oder wie auch immer. Und von dem her ist schon eine sehr fortschrittliche Haltung von einer Institution.
Ja, also das ist definitiv so. Unsere PatientInnen, die haben in der Regel schon x-mal gehört, ja, sie sollen doch einfach mit denen aufhören oder hören sie auf zu rauchen und das ist nicht gesund und sie sollen mal einen Zug machen und trennen sich von ihrem Mann und es gibt ganz viele Ratgeber und ich glaube, wir wissen alle von eigener Erfahrung, dass in der Regel, wenn uns etwas empfohlen wird, machen wir schon mal deshalb das Gegenteil. Vor allem, wenn der Rat nicht erfragt wurde. Und genau. Oder auch, weil Menschen auch versuchen, diese Rate mal doch zu folgen und machen den Entzug und funktioniert vielleicht doch nicht. Das hat natürlich auch eine Auswirkung auf den eigenen Selbstwert, weil alle sagen mir, ich soll mal aufhören und ich möchte eigentlich aufhören, aber ich schaffe es nicht. Also ich bin. Und weil auch Abhängigkeiten und Substanzgebrauchsstörungen häufig mit Willen in Verbindung gesetzt werden, dann heißt, die Person ist einfach willensschwach oder ich bin willensschwach. Dann werden diese Glaubenssätze internalisiert und für eigen entwickelt. Und wir können uns alle, ich glaube, es ist naheliegend, wie ungesund das letztendlich ist für die einzelne Person und dessen Umfeld. Ja. Und es braucht sehr viel Kraft und Vertrauen, um auch aushalten zu können, dass gewisse Situationen vielleicht im jetzigen Moment nicht so veränderbar sind, wie wir uns das vorstellen. Vielleicht erstmal geht es darum, überhaupt die Situation zu stabilisieren, eine Beziehung aufzubauen und schauen, dass die Schaden begrenzt werden. Ich glaube, Schadensminderung habe ich noch nicht erwähnt, aber das ist ein wichtiges Teil auch der Art und Weise, wie wir dann letztendlich therapeutischen Prozessen begegnen.
Ich glaube, mit dieser Haltung hat Darut schon eine Vorreiterrolle gehabt. Welche Themen beschäftigen euch aktuell so in der Suchtmedizin?
Ja, also ich glaube, es kommt darauf an, auf welche Ebene wir das betrachten würden. Weil das eine ist das Medizinische. Was gibt es für Abhängigkeiten oder was ist das Neue sozusagen auf einer gewissen Ebene? Was konsumieren Jugendlichen? Das ist etwas, was für uns auch Sorgen bereitet. Und das andere ist das Politische. Ich nehme an, ich gehe jetzt mal erstmal das eine ein, oder? Weil das ist weil eben als Institution uns ist wichtig, was passiert mit den einzelnen Substanzen, was passiert mit den einzelnen Menschen, aber was passiert auch gesellschaftlich, wo geht die Reise hin, als in diesem Fall Schweiz, oder? Mhm. Und wir sehen schon Veränderungen, an den Trends, an was Menschen, Jugendlichen vor allem konsumieren oder wieso, mit welchen Substanzen gebraucht sie bei uns in Therapie kommen. Die reine Heroin, Diacetylmorphin, Opioide-Kohorte, so wie wir sie aus den 90er Jahren kennen, das ist eine relativ stabile Kohorte. Und wir haben sehr wenige Menschen, die neu zu uns kommen aufgrund einer Abhängigkeit von Heroin. Das ist eine Gruppe, die jetzt älter wird. Jetzt ist der Durchschnittsalter über 50 bei uns. Das heißt, wir begleiten einzelne von diesen Menschen auch Richtung Altersheim und genau, das heißt Pensionierung und sozusagen letzten Lebensabschnitt. Alkohol ist immer noch der größte, die Substanz, die am häufigsten konsumiert wird. Und da gibt es auch Überschneidung mit dem Thema der Gesetzgebung, finde ich. Das ist, finde ich, immer wieder erstaunlich, wie liberal Alkohol gehandhabt wird für die Schaden, wo es anrichtet. Mhm. Und was wir bei den Jugendlichen sehen, das ist jetzt ein Phänomen, wo sehr wahrscheinlich zum Teil aus den Staaten importiert wurde. Und zwar, wir haben zunehmende Jugendlichen, und mit Jugendlichen heißt ab 15, 16-Jährige, die Opioide, aber nicht Heroin, konsumieren. Vor allem Codein, Macatusin, das ist so ein Hustensirup. Oxycontin, Oxynorm, andere Opioide, Tramadol, und häufig in Kombination mit Benzodiazepine. Das Xanax, den Sie wahrscheinlich viele schon mal gehört haben, was vor allem durch einige VertreterInnen der Hip-Hop-Szene bekannt gemacht wurden und jetzt so als zum Teil als ja, Lebensstil-Substanzen gesehen werden und dessen Risiken vermutlich auch häufig unterschätzt werden. Das ist auch eine Kombination, wo auch schon zu diverse Todesfälle gebracht hat.
Ja. Das heißt, der Trend kommt 1:1 von Amerika zu uns nach Europa.
Also das ist jetzt ein bisschen so eine Annahme. 1:1 kann ich jetzt, ich habe keine Zahlen zu genau, wie sich das in den Staaten entwickelt hat, aber das ist sicherlich ein Phänomen, wo dort die Inspiration gefunden hat. Das ist, also berichten auch von sich auch Betroffene. Ja, das kenne ich von dieser Substanz, ja, von dem Video von den einen Rapper. Dort wird auch mit Sprite gemischt und dann heißt es Lean und dann ist es besonders lecker und das trinken alle und es macht alles ein bisschen lustig und für einige Menschen wird das nicht zu einem problematischen Gebrauch, aber einige doch. Und jetzt ist es etwas neu für die Schweiz und Europa in dem Sinne. Das heißt, wie sich dann letztendlich entwickelt, ist es jetzt eine Welle, wo jetzt schon am Ablauten ist, hat es schon den Peak erreicht oder nicht, das wissen wir eigentlich nicht. Mhm. Ich habe eher den Eindruck, dass wir mehr von solchen Neueintritten bei uns haben. Aber das ist natürlich jetzt einbegrenzt auf die Arut und dementsprechend ist es schwierig zu wissen, was genau schweizweit passiert.
Ich glaube, es ist ein städtisches Problem, ja. Mega fest. Jetzt sind ja ist gerade eine Studie rausgekommen dazu, dass es halt wirklich so in den Ballungszentren in der Stadt ein Problem ist. Aber gleichzeitig hört man auch ja auf dem Land, also wo jetzt in den letzten paar Jahren Jugendliche gestorben sind, sind auch auf dem Land Jugendliche gestorben. Es ist nicht etwas, was glaube nur städtisch begrenzt ist. Aber ich glaube halt, dass euer Umgang damit ein offener ist und der wegen dem tatsächlich auch mehr Jugendliche in Zürich haben, quasi. Weil das Angebot ja nicht nur ab 18 ist, oder? Oder nicht erst ab 18?
Bei uns, meinst du? Mhm. Ja, nicht unbedingt. Wir sind eher eine Institution für eher Erwachsene, aber es gibt auch das ist auch ein Versorgungsproblem. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist allgemein überfüllt.
Und überfordert mit
Substanzen. Und wenn es um Substanzen geht, dann ist es sowieso noch schwieriger. Aber ich denke, das ist vor allem auch, es gibt die Ressourcen nicht. Und dementsprechend sind dann 16-Jährige, die gelten in der Regel für die Kinder- und Jugendpsychiatrie häufig schon als Erwachsene, weil wenn sie schon begrenzte Kapazität haben, dann konzentrieren sie sich auf die noch jüngere und noch gefährdete, was ich auch auf der Ebene verstehe. Und dann enden dann doch noch Jugendliche, aber noch nicht ganz Erwachsene, dann eher in Institutionen für Erwachsene wie unsere. Und wenn das bei uns passiert, versuchen wir trotzdem mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie zusammenzuarbeiten, weil eben wir nehmen diese Patientinnen auch auf, aber es ist nicht unsere Hauptexpertise. Und deshalb ist es wichtig, dass wir mit den Experten dann in Tandem zusammenarbeiten. Und natürlich gibt es Grenzfälle, ob die Person dann in 2 Monaten 18-jährig wird, dann wird die Person sowieso von uns betreut in dem Sinne. Das macht nicht viel aus.
Ich glaube, es ist überall ein bisschen das gleiche Problem. Jetzt hat man die Konsumierenden, die so jung sind und man will sie nicht bei den Kindern haben, man will sie auch nicht bei den Erwachsenen haben. Es bestehen nicht wirklich Strukturen, um das Ganze abzufangen. Das ist in Basel auch nicht anders. Mhm. Ja, es ist schwierig.
Ja, ich habe heute nochmal einen alten Bericht vom SRF nochmal angeschaut, wo es darum ging, wo er, aus welchem Land Fachärzte in der Psychiatrie stammen und im Vergleich zu anderen Fachärzten. Und das war, ich glaube, unter 25% sind Schweizer Ärztinnen und Ärzte und viele aus. Das ist ein Gebiet, wovon europäische aus der EU und Schweiz stammende Kolleginnen nicht so besonders begehrt wird. Und die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist, was das angeht, noch schlimmer. Das heißt, die Probleme sind strukturell und die mit die Fachkräftemangel, das macht nicht einfach. Und wenn man dann einen Arzt oder Ärztin hat, wo er auch nicht mal Deutsch spricht, in dem Sinne, was in der Psychiatrie leider häufiger ist, als man sich wünscht, das macht natürlich noch komplexer, wenn es so um Nuancen auch geht, immer wieder.
Eigentlich gibt es ja noch die Sparte Transition Psychiatry.
Mhm.
Aber das ist in der Schweiz noch nicht so angekommen. Das wäre ja eben genau das, dass man den Übergang von Kind zu Erwachsenen, dass man das ein bisschen breiter gestaltet, zwischen, ich weiß es nicht genau, 15 und 25 oder so. Und dass man dort wie noch einmal halt spezieller kann auf die Personengruppe eingehen.
Fände ich auch extrem wichtig, weil wir wissen, wir haben diesen 18 Jahre als Cut-off, da darf man den Führerschein machen und alkoholische Getränke zu sich nehmen. Und aber an sich, wir wissen, dass das Gehirn reift bis 25. Also an sich ist man bis 25 ist man sicherlich noch eine junge Person. Wir haben sehr viele Anmeldungen und wir müssen natürlich schauen, wie wir diese triagieren. Und wir haben auch als Arnold entschieden, dass Menschen auch bis 20 eher als Jugendlichen behandelt werden und auch besonders schnell sozusagen einen Ersttermin bekommen sollen. Weil nur weil jemand gerade 18 ist, heißt es nicht, dass es aus einem gefährlichen Alter raus ist. Das sind kritische Zeiten. Das sind vielleicht die Zeiten, wo man eine Lehre beginnen möchte oder abschließen möchte, je nachdem. Und es ist schon so, dass wenn man ab und zu einen gewissen Zug verpasst, dann wird es immer schwieriger, sich dann auch sozial zu integrieren. Dann die eigenen Freunde haben dann doch etwas geschafft, die arbeiten. Und dann werden diese Jugendlichen noch isolierter und das macht natürlich noch schwieriger.
Ja.
Ja.
Und wenn du mit den Jugendlichen Kontakt hast, wenn sie Patienten oder Patientinnen von dir werden und du mit ihnen Gespräch hast, was hast du das Gefühl, was ist der Grund, oder der eine Grund gibt es nicht, aber wieso denkst du, haben sie den Hang zu diesen Downers? Was hast du das Gefühl, was so aus dem Gespräch
rauskommt? Meinst du, was die Philosophie dahinter ist?
Jo,
oder der Trend, wo sie drinstecken?
Also in der allerersten Folge ist der Kurt im Podcast gesehen. Der Kurt, die Folge heisst auch «No Future». Und er hat gesagt, zu der Zeit, als ich auf dem Platzspitz war, ist alles scheiße gewesen.
Mhm.
Es hat keine Zukunft gegeben. Und wegen dem hat er dann auch gesagt, wir haben keine Zukunft gehabt. Und wegen dem haben wir Heroin konsumiert. Und jetzt ist ja wieder der Trend zu... Oder sagen wir so, in den 90er bei den Jugendlichen ist ja dann eher dann Ecstasy. Die Geschichten sind gekommen, das ist Thema geworden, die ganze Partydrogen-Szene. Aber jetzt kippt es wie wieder und es kippt eigentlich wie wieder ins Gleiche rein wie damals beim Blattspitz. Aber halt nicht, also einfach pharmazeutisch hergestellt. Noch viel stärker, noch viel krasser. Und ich sehe den Trend von der Popkultur auch. Ich sehe, was die produzieren, wie Leute gestorben sind, die bekannt sind aufgrund von irgendwelchen Fake Xanax.
Mhm.
Aber trotzdem ist das in meinen Augen nicht der Hauptgrund. Mhm. So, oder nicht, die nehmen nicht einfach Xanax, weil ihr Lieblingsrapper Xanax nimmt oder so. Sicher auch, aber...
Ja, nein, ich glaube, das kann der Einstieg sein, aber ich bin einverstanden, dass das ist in der Regel nicht der Grund, wieso dann Menschen das weiternehmen. Also ich muss an einen Patienten von mir denken, der hat mir gesagt, ja, ich habe dann mit 14 begonnen, mit meinen Kollegen und die haben es ein paar Mal gemacht und dann fanden es nicht mehr interessant und haben damit aufgehört. Zum Beispiel, oder? Und ich glaube, das ist am häufigsten so. Wenn nicht kann, welche Unfälle passieren und die Person direkt stirbt, dann sicherlich der häufigste Konsumstil ist, dass man Dinge probiert und dann lässt man die irgendwann liegen, ohne große Probleme. Und dann gibt es einige Menschen, die gefährdeter sind, aus diversen Gründen und bei denen das Ganze nicht so dann selbstständig existiert wird und wo sie dann eher dazu neigen, problematischen Substanzen Gebrauch zu entwickeln. Und ich vermute letztendlich, also ich habe noch Schwierigkeiten, genau die Frage zu beantworten, was ist jetzt der Leidensdruck dieser Generation? Oder gegen was protestieren sie oder um was geht es wirklich? Gibt es, ob es wirklich so etwas so eindeutig gibt? Ich habe den Eindruck durch die therapeutischen Kontakte, die ich gehabt habe, dass es letztendlich bei denen, worüber jetzt ich sprechen kann, sicherlich letztendlich um Bindungsprobleme gegeben ging. Und sehr wahrscheinlich auch eine gewisse Mangel an gewisse Bindungen sozusagen letztendlich ersetzt. Und ich vermute, dass, wenn wir jetzt an den Beispiel gehen von wir haben keine Perspektive und keine Zukunft in dem Sinne, dass das auch eine Rolle spielt. Also hinter den wir haben keine Zukunft ist, okay, wir können eins bauen, oder? Wieso haben wir nicht im Vertrauen, uns eine Zukunft zu bauen, statt davon auszugehen, dass es alles vernichtet wird, oder? Weil man könnte es auch anders sehen.
Vielleicht ja, das stimmt, könnte auch halb voll sein, ja.
Oder? Man könnte es auch versuchen, okay, man könnte sehen, ich habe keine Zukunft, ich versuche es, den zu ändern. Statt, ich habe nicht den Vertrauen, dass ich irgendetwas dazu beitragen kann, dass es sich in eine positive Richtung entwickelt. Das ist natürlich, ich möchte nicht dazu sagen, dass wir die Möglichkeit haben, alles zu ändern, aber weiß ich in dem Sinne nicht. Aber einige haben definitiv mehr den, sind diesbezüglich mehr zuversichtlich. Also ich muss sagen, dass es, ich finde es mit dieser, ich möchte jetzt nicht als, wie sagt man, aus einem Gras einen Bund machen, das ist ein italienisches Sprichwort. Mhm.
Aus einem
ein Elefant aus einer Mucke.
Nein, das auch nicht. Ich möchte nicht alles generalisieren und sagen, das sind alle gleich in dem Sinn.
Ach so, ja, okay.
Ja.
Nicht alle über einen Kamm scheren.
Ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren und dementsprechend denke ich nicht, dass es so eine Antwort für alle gibt. Ich finde, weil es auch ein relativ neues Phänomen ist, das zum Teil überfordert, dass auch die therapeutische Belegschaft, weil es ist ein bisschen so schwierig, einen guten Umgang damit zu finden. Vor allem eben, weil es die Jugendlichen sind, häufig sehr jung. Und es gibt dieses Spannungsfeld zwischen, ich möchte denen Medikamenten anbieten und eine Stabilität erzeugen. Und auf der anderen Seite, der sollte so wenig Medikamente wie möglich bekommen, oder? Und weil es auch diese Medikamente, also wir können auch keine Therapie mit Opioidagonisten für dieses Problem anbieten, also können wir schon, aber es funktioniert in der Regel nicht so gut, weil die Medikamente unterschiedliche Wirkungsprofile haben und Menschen, die Codein zu sich nehmen wollen, die finden Morphin ganz hässlich. Und das ist ganz schwierig, dann sozusagen eine, in Anführungszeichen, normale Therapie anzubieten. Und es ist auch bis jetzt, finden wir es generell auch sehr herausfordernd, gemeinsame Ziele zu erarbeiten. Was ich vorher gesagt habe, wir versuchen den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und im selben Boot einzusteigen. Das ist mal einfacher, mal weniger einfach. Und bis jetzt, ohne eben generalisieren zu wollen, finden wir das eher herausfordernd, da auf derselbe Wellenlänge zu kommen. Auch weil wir natürlich auch in Hinterkopf wissen, was passieren kann, wenn diese Medikamente mit Benzodiazepine kombiniert werden können. Und weil wir auch häufig ein, würde ich sagen, eher chaotisches Substanzengebrauch auch außerhalb der Therapie oder zusätzlich zu der Therapie beobachtet haben. Und das tut natürlich auch dem Team verunsichern. Und das ist die Frage, bis wo kann ich gehen mit einer medizinischen Behandlung? Nütze ich der, also helfe ich dieser Person oder schade ich sie letztendlich?
Die haben sicher auch mit den Älteren noch zu tun, von denen.
Ja. Also, doch, vor allem von den Jüngeren.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das auch schwierig ist, wenn man dann OAT möchte etablieren und wie dann die Älteren auf das reagieren.
Das stellt immer wieder eine Herausforderung dar. Aber ich glaube, also bis jetzt muss ich sagen, war meine Erfahrung, was das angeht, eher positiv, außer wenn wir ÄrztInnen versuchen, eine normale OAT zu etablieren und der Patient muss ein Macatusin und wir den Patienten erstmal erklären müssen, wieso er ein Morphin bekommt und nicht das Codein und den Eltern auch, weil der Patient sich nicht nur bei uns beschwert, sondern auch bei den Eltern, oder? Codein ist als Substitution an sich, als ORT gar nicht zugelassen. Das heißt, an sich müssen wir durch diesen Weg, außer die Person möchte dann einen Entzug machen. Entschuldigung, das sind, dann ist eine andere Sache. Aber an sich, wenn es um eine Opioid-Agonistentherapie geht, ist Codein per se, braucht es eine Sonderbewilligung. Können wir nicht einfach so verschreiben.
Und braucht es nicht irgendwann auch mega viel Hustensirup, wenn man sehr hoch das, also es braucht, also ich habe einen Klienten, der ist durch Codein in die ORT gekommen. Der hat am Schluss 15 Flaschen am Tag getrunken.
Eben.
Und ich meine, das ist dann schon, also der hat auch den halben Tag vor der Apotheke verbracht und irgendwelche älteren Frauen gesagt, sie sollen ihm Hustensirup bringen. So. Mhm. Und das ist dann schon auch, also es ist auch viel Hustensirup, den man muss trinken.
Das ist definitiv so. Ja. Eben auch schon mal, weil es ein Sirup ist und flaschenweise getrunken wird zwischendurch. Das macht es auch natürlich, wenn man sagt, okay, wir machen jetzt einen Abbau und die Person sagt, ich möchte letztendlich weg von Macatussin kommen, irgendwie, irgendwann. Aber es ist auch nicht so leicht zu handeln. Und das, ich kann nicht eine halbe Flasche verschreiben, zum Beispiel. Es gibt auch pragmatische Probleme. Mhm. Und dann kommt dazu, dass zwischendurch das Macatussin kaum lieferbar war. Das haben Probleme gehabt, den zu bekommen. Und das alternative Produkte ebenfalls. Das macht es natürlich nicht einfacher. Das hat jetzt nicht direkt nur mit diesem Wirkstoff zu tun, sondern allgemein. Situation von den Medikamenten ist herausfordernd. Aber ja, sind auch recht viele Mengen Flüssigkeiten. Und ab und zu für uns rein medizinisch auch nicht so leicht nachzuvollziehen, wieso das Macatussin, was Codein und Diphenhydramin drin hat, eine bestimmte Wirkung hat. Und wenn ich die Tabletten abgebe mit genau derselben Wirkstoff in genau derselben Dosierung, überhaupt nicht vertragen werden. Das ist der biologische Anteil in mir, hat ab und zu Schwierigkeiten, das wirklich nachvollziehen zu können, weil es geht um rein biologisch und chemisch von genau derselbe Wirkstoff in genau derselbe Menge. Aber ja, also mir wurde auch vom Patienten gesagt, ich könne mir nicht vorstellen, wie lecker das sei, das Macatussin, wenn man das mit Sprite kombiniere, und schon mal das sei für einzelne Personen der Hauptgrund, wieso man das konsumieren würde.
Wow.
Im letzten Podcast haben wir ja den Conny da gehabt, der hat ein bisschen erzählt über das Darknet.
Mhm.
Woher kriegen denn die Jugendlichen ihre Substanzen? Bestellen die das wirklich im Darknet oder gibt es da noch andere Quellen?
Von meinen Informationen schon zum guten Teil. Und ich eben in dem Beispiel, wo du gebracht hast vorher mit den Patienten, die alte Dame anspricht, um sich Hustensirup abholen zu lassen, das ist ein Bild, wo bei mir sofort resoniert hat, weil das kenne ich auf die Berichte von diverse unserer Patientinnen. Ich glaube, das vor allem beim Macatussin ist wahrscheinlich vor allem the way to go. Ich habe auch von mir ist auch von Competitions erzählt worden, wo die Jugendlichen sozusagen gegeneinander wetten, wie viele Flaschen pro Tag können sie sozusagen sich besorgen lassen. So, das ist so ein Sport oder so etwas, so ein Wettbewerb, das hat einen bestimmten Reiz. In 2018 sind wir umgezogen und sind jetzt in der Nähe vom Hauptbahnhof in Zürich gelegen. Und wir hatten im Sommer vor 2 Jahren auch den Problem gehabt, dass sich auch begonnen hat, so eine kleine Szene bei uns in der Nähe zwischen den Gleisen, dem Bahngleise und unserem Zentrum aufzubauen. Und das fanden wir alle sehr erschreckend, auch weil es auch sehr jüngere Leute da gab. Ich hatte gerade Wir Kinder vom Bahnhof Zoo gelesen und ich habe überall Christiane Fs gesehen. Und das fand ich ganz, ganz schlimm in dem Sinne. Und wir haben diverse Maßnahmen intern ergriffen, wo diese Szene sozusagen auflösen ließen. Also jetzt ist viel ruhiger, was das angeht, aber sicherlich ist da zwischendurch auch zwischen Jugendlichen und unseren PatientInnen sozusagen auch gedealt worden. Leider. Ich weiß nicht, ob das der Großteil des Kaufs macht, muss ich ehrlich sagen.
Ja, aber ich finde es so spannend, weil du gesagt hast zum Beispiel auch, dass die Leute nicht zufrieden sind, wenn sie Macatussin bekommen, wenn sie eben kein Macatussin bekommen, sondern wenn sie dann auf Morphin eingestellt werden oder Methadon oder was auch immer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jugendlichen, die sagen wir Oxy oder Xanax oder eben Macatussin oder in Deutschland vielleicht Tilidin konsumieren, befriedigt eigentlich aus der Arbeit rauslaufen. Weil eigentlich gibt es ja, abgesehen von Xanax, wo der wahrscheinlich nicht unbedingt, oder ich weiß nicht, verschreiben der Xanax an Minderjährige, gibt es eigentlich nichts, wo sie holen sich, können sich eigentlich das nicht abholen, was sie eigentlich gern würden konsumieren.
Ja, jein, weil eben nur weil es nicht zugelassen sind, heißt nicht, dass wir keine Off-Label-Behandlung machen dürfen.
Klar.
Wir müssen auch, wenn es um eine Therapie handelt, in eine Agonistentherapie, dann müssen wir einen Antrag stellen an der Gesundheitsdirektion. Und wenn es gut begründet ist, ich habe es bis jetzt noch nie erlebt, dass die Gesundheitsdirektion dies unser Gesuch abgelehnt hat für solche Behandlungen. Muss natürlich gut argumentiert werden und gemonitort werden und überprüft werden. Und aber ja, es ist nicht der erste Schritt. Und das ist tatsächlich herausfordernd, weil die kommen immer wieder bei uns in die Therapie und mit der Vorstellung, dass sie mit 5 Flaschen Macatucin rausgehen und 12 Dormicum, 12 Xanax pro Tag. Und das ist in der Regel, das ist eine Vorstellung, wo wir häufig tatsächlich am Tag 1 enttäuschen müssen. Das ist also, gilt auch herauszufinden, also wir haben auch Menschen, die sich bei uns vorgestellt haben, dann haben wir eine Urinprobe auf Opioide gemacht und ähnliche, und das, was sie uns gesagt haben, dass sie konsumiert hätten, hatten sie nicht konsumiert. Dann stellt sich auch für uns ab und zu die Frage, wieso die Person sich bei uns vorgestellt hat, das sind seltene Fälle, aber die Situation haben wir auch. Das heißt, es ist wichtig, dass wir offen gegenüber den Menschen sind, aber auch die Sicherheit, es geht nicht nur um diese Person, sondern auch den Umkreis in dem Sinne, oder? Und wir können nicht einfach so Medikamente ausgeben, ohne irgendeinen Beweis, dass die Person wirklich diese Medikamente braucht.
Klar.
Wenn mir jemand dann sagt, ich konsumiere 10 Xanax pro Tag, aber seine Urinprobe auf Benzodiazepin ist negativ, dann...
Probably not
in dem Sinne, oder? Die Situation haben wir auch. Aber wenn natürlich alles stimmig ist und vielleicht haben wir auch die Eltern und noch einen Beistand und sagt, ja, schauen Sie, die Situation ist dies und jenes, und dann müssen wir vielleicht eben in die Regeln folgen, aber flexibler sein. Das ist wichtig. Also wir können nicht einfach immer nur Plan A, es muss durch alle OAT-Medikationen gehen, bevor wir das andere verschreiben.
Klar, nein, es hat mich nur eher wundert, nur wegen der Compliance auch.
Ja.
Weil, wenn ich mir so vorstelle, Leute, nach dem Blattspitz war es so, wow, ich kann noch einmal herangehen, ich kann meine Medikamente beziehen, ich muss nicht mehr beschaffungskriminell werden, ich bekomme saubere Spritzen. Es war so wie halt ein mega krasser Wandel von einer mega schlimmen Szene zu einer viel besseren Situation. Oder? Und jetzt ist es eher so, okay, ich beschaffe mir mein Stuff.
Mhm.
Via wo auch immer, Telegram, Snapchat, TikTok, whatever. Und dann gehe ich in die Arbeit und dann hockt jetzt so ein Psychiater und erklärt mir irgendwie, was ich zu tun habe und gibt mir nicht das, was ich will. Eigentlich so, dort ist für mich eher die Frage, kommen sie denn wieder? Ist es für sie wirklich eine Verbesserung von der Situation? Sehen sie die Verbesserung von der Situation? Es ist mir so ein bisschen um das gegangen auch.
Ja.
Weil sie tendenziell, sie sind halt Adoleszent, sie haben es eh nicht unbedingt gern, wenn Leute ihnen irgendwelche Regeln machen, und es ist halt eine ganz andere Ausgangslage, weil sie nicht coming from the bottom, now you're here irgendwie.
Ja. Wo du diesen Beispiel gebracht hast, ist mir jetzt das Wort Dankbarkeit auch in den Sinn gekommen. Wenn ich jetzt die Menschen aus der Platzspitzkohorte sozusagen mit denen spreche, und bei den meisten ist es die Dankbarkeit gegenüber Institutionen wie die ARUT oder dass es so etwas gibt, das ist offensichtlich. Und sie drücken das auch aus und sie sind froh, dass diese Angebote gibt. Bei dieser anderen Kohorte, das ist mehr ein Fordern von mir. Es steht mir zu Recht, dass sie mir diese tonnenweise Macatucin verordnen und Xanax, und das ist einfach so. Und es ist wirklich eine ganz andere Ausgangslage und ein ganz anderer Unterschied. Natürlich sind die, wie du gesagt hast, viel jüngere Menschen und in dem Sinne auch mit einer anderen Lebensfeuer, könnte man sagen, auch und dynamischer in dem Sinne. Das kennen wir alle auch aus unserer eigenen Geschichte, würde ich sagen. Aber es ist wirklich schon eine andere Dynamik als jemand, der bei uns in Behandlung kommt und möchte Methadon oder möchte Diaphin bekommen in dem Sinne. Das ist schon so. Und es gibt die ich würde sagen, die meisten kommen wieder, um zurück zu deiner Frage zu kommen. Aber es gibt auch die definitiv vielleicht die Anbindung auch vielleicht wegen uns nicht, wo es nicht funktioniert. Und das passiert.
Sie haben einfach zu hoch, aber also, er will doch keine 15 Flaschen im Magazin. Dann,
Ja. Nein, also ich versuche mich zu erinnern, ob wir mal dies verordnet haben. Das wüsste ich davon nicht. Aber das sind wirklich so Mengen, wo auch für uns medizinisch schwierig nachzuvollziehen sind, in dem Sinne.
Ja, und ich glaube, es ist ja, also sagen wir so, wenn Sie jetzt eher regelmäßig Hustensirup trinken, Sie sind ja dann nicht Pegel-Konsumentinnen, sondern Sie sind ja dann, Sie flashen dann quasi mal und dann sind Sie ja nicht den ganzen Tag auf Opiat.
Genau.
Und dann ist es ja nochmal etwas anderes, wenn du dann ihnen würdest 15 Flaschen verschreiben, dann würden sie sich wahrscheinlich umbringen, im letzten Fall.
True that, genau. Dann haben wir auch den, der sagt, ja, ich konsumiere Macatosin, dann fragt man ein bisschen genauer nach, wann, wie häufig, wie, ja, eine Flasche am Freitag. Ja, was mache ich jetzt mit denen, oder?
Logisch. Voll.
Wahrscheinlich ja, natürlich, auf jeden Fall, aber ja, die kommen trotzdem mit der Erwartung, ich gebe denen eine Flasche pro Tag, weil vielleicht, und, oder?
Ja.
Klar. Und versorgen wir die ganze Freundschaft oder dabei, das ist dann also wahrscheinlich, also weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich dann die Vorstellung zwischendurch.
Ja. Klar.
Aber ja, eben sind vor allem diese, und das auf eine Seite und eben das andere wirklich, wie du gesagt hast, Safer Use und Schadensminderung. Ich glaube, ich vermute, dass alle Todesfälle, wo wir jetzt kennen aus den Jugendlichen in der letzten Zeit, aus dieser Kombination, das sind, ich würde sagen, das ist möglicherweise sogar 100% Unfälle sind. Und nicht,
ja, ich denke,
und denke nicht, dass es sich um Menschen handelt, die sich das Leben nehmen wollten, sondern in der Regel sind es Gruppen und da gibt es mehrere Personen dabei oder Paare von Freunden und der eine Person verträgt das besser, die andere schlechter und dann werden Opioide mit Benzodiazepine, beide unterdrücken den Atemzentrum und dadurch entstehen auch Überdosierungen, die fatal sein können.
Klar, ich meine, die Atemdepressionen sind ja oft auch so in dem Kontext gesehen, dass eigentlich andere, sagen wir Homeparty, eine Person eingeschlafen ist und die einfach, also eingeschlafen ist und dann halt einfach aufgehört hat zu schnaufen und die Leute haben gemeint, die pennt einfach im Ecke.
Genau.
Plus kommt dann noch Alkohol, ist auch noch dabei. Cannabis, wenn es dumm läuft, synthetische Cannabinoid.
Ja.
Und dann hast du ja nicht mehr Downer mal Downer, sondern auch Downer mal Downer mal Downer mal Downer. Und dann ist das noch plus eben falsche Dosierungen, sind irgendwie an Methadon-Tabletten angekommen, haben sich überdosiert. Ich meine, es ist ja auch verrückt, wenn wir mit Jugendlichen Kontakt haben, wie oft dass sie gar nicht wissen, dass Lean eigentlich das gleiche ist wie Heroin für ihren Körper. Dass das ihnen eigentlich gar nicht klar ist. Und das finde ich schon auch immer wieder erschreckend. Oder dass der Capital Bra Tilidin abhängig war und über ein Opiat rappt.
So,
Ist halt auch, wenn man hat immer das Gefühl, wenn man ein Tablettchen nimmt, das verschreibt ja auch der Arzt.
Genau.
Und das kann ja gar nicht so gefährlich sein. Oder es ist nicht so dreckig. Oder, ja, ich weiß auch nicht,
es halt ist halt unbedingt ein kompletter
Irrtum. Ja.
Ja, aber das ist so. Da habe ich, mir hat mal ein Klient mal erzählt, ja, ich weiß nicht, wie ich das erfahren habe, aber ich habe ihn mal, wir sind zur Diskussion gegangen, ob er Diacetylmorphin konsumiert hätte. Und die reden nicht von Heroin in dem Sinne, so wie die eben diese ältere Kohorte aus den 80er, 90er Jahren. Die reden von Dia als Abkürzung von Diaphin. Und das hat natürlich einen ganz anderen Wert, als wenn jemand sagt, ich nehme Heroin. Ich nehme nur Dia, das sind die Tabletten. Und dann gesagt, ja, ich habe ein paar Dias gekauft und ja, ich wollte sie mal probieren. Und das ist wirklich so, wie wenn ich jetzt von Smarties sprechen würde, weißt du, was für einen Eisgeschmack ich gegessen habe gestern. Mhm. Das ist so, ja, ich habe mal den gefunden und zwei Tabletten einfach konsumiert. Und das ist die Frage, ja, je nachdem sind zwei Tabletten auch schon viel, oder?
Mhm.
Und in Kombination mit irgendwas. Oder? Ja, ich glaube diese, und ich glaube, du hast es auch angesprochen, dass häufig wissen sie gar nicht, was sie wirklich zu sich nehmen, oder? Ich glaube, das ist ein Thema, wo wir sonst auch besprochen haben, ist die Schadensminderung, Harm Reduction und Safer Use in dieser Kohorte ist besonders herausfordernd. Wegen den eher Home-Party-Setting und weniger, die findet man weniger in den Clubs, in den Setting, und deshalb ist es schwieriger, dann diese Gruppe, glaube ich, gezielt zu erreichen. Das ist ein bisschen so meine Wahrnehmung. Ich kann mich natürlich irren, aber...
Sind ja nicht wirklich Partydrogen, also ich meine...
Nein.
Nein. Nein, es ist wirklich ein mega Problem. Wir überlegen schon lange, wenn wir an sie ankommen. Im Gani und meine Überlegung ist immer das Open Air Frauenfeld. Drug-Checking am Open Air Frauenfeld. Also die eine, aber sonst, es gibt wie keine. Sie sind nicht draußen, sie sind nicht an diesen Hotspots. Oft. Ja. Es ist schwierig, sie zu erreichen. Sie wissen alles.
Ja, natürlich.
Wenn man ihnen etwas erzählt. Sie wissen es besser, meistens. Auch nicht alle natürlich. Also es ist oft so die Reaktion der Jugendlichen. Also, was willst du mir eigentlich erzählen? Du hast ja eh keine Ahnung. So. Und diesen Vibe zu catchen, ist dann so schwierig. Du weißt dann gar nicht richtig, was wir dem machen. Das Einzige, was wir einfach immer sagen am Schluss, ist so, bringt euch nicht um. Also es ist wie so die Mischkonsum auf Gefahren hinweisen und sonst einfach wirklich offen versuchen sein und ihnen sagen, hey, es ist okay, ihr könnt Kodein konsumieren, aber mischt es nicht mit Xanax. Ihr könnt trinken, aber mischt es nicht mit Xanax. Oder tun es nicht alles immer durcheinander konsumieren. Aber mehr kannst du eigentlich auch gar nicht machen. Und dann wiederum ist es trotz allem, glaube ich, noch eine Nische.
Ja.
So, vom Gefühl, wenn man jetzt in Schulklasse ist, wir sind eigentlich in städtischen Schulklasse, das heisst, wenn, dann gibt es da sicher gibt es städtisch sicher ein größeres Thema damit.
Genau, da ist diese Studie vor, ich glaube, letztes Jahr publiziert worden von Boris Kretnow.
Mhm. Sie ist aber, glaube ich, aber nicht, ist sie nicht, ist sie schon abgeschlossen. Ich glaube, es ist erst so ein Zwischenbericht rausgekommen. Wir können sie dann verlinken.
Ja, aber ich habe die Studie jetzt vor ein paar Tagen nochmal nachgelesen und ich habe mir überlegt, ich glaube, wenn ich die Zahl jetzt korrekt wiedergebe, 16% von unter 20-Jährigen haben angegeben, bereits Opioide konsumiert zu haben.
Okay, das ist schon viel.
Mhm.
Und dann habe ich mir überlegt, okay, was bedeutet das in meiner Schulklasse? Das ist einer jeder sechs sozusagen. Ich war in einer Klasse mit etwa 30 Personen in Gimmi. Das hätte bedeutet, dass ich 5 von meiner Klasse schon mal Erfahrungen mit Opioide gehabt hätten. Oder haben. Und dann habe ich angefangen, mir die Klasse durchzuscrollen und überlegen, okay, wer von diesen, abgesehen davon, dass ich relativ sicher war, weil wir uns sehr gut gekannt haben und eine sehr gute Gruppe war, dass es niemand eine Erfahrung davon hatte, aber auch wenn ich vielleicht, wäre ich auf 1 gekommen.
Hm.
Und sicherlich gibt es Unterschiede, das heißt, es gibt Klassen, wo sehr wahrscheinlich niemand oder trotzdem, aber ich fand es trotzdem eine sehr hohe Zahl. Eine sehr hohe Zahl und auch mehr als Ecstasy. Das fand ich auch interessant.
Das ist wirklich noch spannend.
Ah,
ja.
Das ist weiter verbreitet.
Ja. Also mehr, also von dieser unter 20 Stadt Zürich, muss man sagen, oder? Mhm. Aber mehr Jugendlichen unter 20 Jahre haben schon Erfahrungen mit Opioide gehabt, als sie mit Ecstasy gehabt haben. Und ich glaube, das ist auch ein Teil des Phänomens. Wandeln sich die Substanzen. Es wird immer etwas konsumiert. War mal Heroin, dann war es Ecstasy, jetzt ist diese Welle. Wer weiß, was
Kokain,
danach kommt.
So.
Kokain, genau. Aber ich fand es spannend.
Mhm. Dann habe ich eine Frage, wenn wir es gerade von Substanzen haben. In Amerika ist ja das Fentanyl so ein Riesenproblem.
Ja.
Ist das in Zürich angekommen?
Also wir haben einzelne Patientinnen, die sich wegen denen melden, aber es ist wirklich einzelne und auch schon bevor das Phänomen in den Staaten gestartet war. Ich denke zu diesem Thema, dass solange die Behandlungen mindestens diese Niederschwelligkeit haben, was wir jetzt haben in der Schweiz oder in Zürich, ich kann für Zürich zumindest sprechen, weil ich weiß, das ist nicht überall so, wird dieses Phänomen relativ begrenzt sein. Weil wir schätzen, dass über 86% der Menschen mit einem Opioidproblem durch die Behandlungen erreicht werden. Und das ist ganz anders, als was in den Staaten passiert.
Mm, yeah.
Ich war in Lissabon letzten November auf Kongress Addiction und ich habe mit Kollegen und ich habe ein Poster vorgestellt über die Heroin gestützte Therapie und dann habe ich mit einem Kollegen aus den Staaten gesprochen und der war begeistert, was könnt ihr in der Schweiz machen und bei euch sterben die Leute nicht, die in der Therapie sind, wenn bei uns die ganze Zeit Menschen an Opioide sterben und ich denke, dass die Leute da sterben, weil sie eben zu wenig bekommen. Mhm. Und deshalb bewegen sie sich auf den Schwarzmarkt und nehmen sie was sie bekommen. Und solange wir sehr niederschwellige Therapien anbieten, ergibt sich dieses Problem eher nicht.
Mhm.
Davon bin ich relativ überzeugt. Das werden wir letztendlich sehen, aber ich glaube, dass es jetzt, ich denke, es geht in der Richtung. Letztendlich haben, sind, haben Menschen auch in den Staaten nicht mit, mit Fentanyl gestartet. Sie haben mit Oxy, Vicodin, mit Buprenorphin gestartet. Dann haben die, die Ärzte plötzlich Angst bekommen und haben aufgehört, dieses zu verordnen. Und dann, dann kauft man da, was man auf den Schwarzmarkt bekommt, oder?
Ja.
Und Fentanyl funktioniert viel zu gut gegen Schmerzen, oder? Das ist schon so.
Ja, stimmt. Das ist noch eine wichtige Überlegung, weil wir haben, also in der Folge mit Hannes ist es eben auch Thema gewesen, hat auch gesagt, dass die Opioidkrise eigentlich Europa erst noch könnte treffen. Es macht schon Sinn, dass es wahrscheinlich die Schweiz eher nicht so wird treffen oder Länder, die eine HGB haben oder die OAT anbieten, in dem Ausmaß, wie wir es anbieten eigentlich.
Das denke ich auch, ja. Also ich bin da, deshalb bin ich auf der Ebene bin ich noch relativ optimistisch. Also wir müssen es sehen, wie es sich entwickelt. Aber jetzt haben wir keinen einzelnen, weder bei den Jugendlichen haben wir eben den Gefühl, dass es mehr von diesen werden, die sich bei uns melden. Dasselbe Thema haben wir bei Schmerzmedikationen oder synthetische Opioide wie Fentanyl haben wir jetzt nicht.
Mhm.
Ja.
Und was denkst du sonst, wir haben es jetzt über die Jugendlichen gehabt, aber was denkst du, wie hat sich sonst der Substanzkonsum verändert in unserer Gesellschaft? Nimmst du da etwas wahr? Du hast vorhin einmal angesprochen, wie liberal mit dem Alkohol umgegangen wird. Wir sehen jetzt erste Entwicklungen in Richtung einer Regulierung von Cannabis.
Mhm.
Vielleicht in 20 Jahren haben wir es geschafft. Aber was denkst du sonst? Hast du das Gefühl, hat die Leistungsgesellschaft auch noch andere...
Ja, da wäre die Frage, ob jetzt, wenn wir jetzt zurück zu dem Thema Protest, ob jetzt diese Opioid, Macatusin, Xanax, sozusagen, Trends, das Gegenpol von den, die Kokainphase.
Ich glaube, ich sage, die Koks sind der Manager.
Oder? Und Manager, und wir machen jetzt, eben, wir haben wieder keine Zukunft in dem Sinne und, wir ziehen uns von der Gesellschaft zurück. Könnte man auch so sehen. Und das sind sehr wahrscheinlich große Trends. Ich habe den Eindruck, dass es mehr generationell zu einem gewissen Grad sind, verbunden sind, mit was für, ich sag mal, eine Substanz man aufgewachsen ist, wenn man das so sagen könnte, oder mit was für Menschen auch sozialisiert wurde. Ich meine, diese 1%, wovon ich gesprochen habe, das war nicht mal seine Idee, Macatusin zu probieren. Andere Kumpels in seiner Gruppe haben das und dann, ja, Peer-Gruppe natürlich mache ich auch mit, oder? Und dann so ist es das Ganze gestartet, oder? Und ich glaube, das ist die Geschichte, wo viele kennen. Und dann, ich meine, muss jetzt nicht keine Tirade gegen das Zigarettenrauchen machen, aber ich bin überzeugt, dass die meisten Menschen, wo die ersten Zigaretten geraucht haben, fanden es hässlich.
Mit dem Alkohol ja genau das Gleiche.
Oder?
Der erste Alkohol Schluck Alkohol auch so. Ist nicht
und, gut. Und wieso trinkt man dann trotzdem weiter, oder? Ich meine, da heißt man, dann sind die Menschen noch nicht abhängig. Aber das ist so, in was für einem Kontext trinke ich das erste Mal? Was hat es für eine Wirkung? Welchen sozialen Gruppe bin ich? Und ich glaube, das sind Gruppen, wo sie sich dann bewegen, sozusagen, und verältern auch. Aber ich würde sagen, ich wüsste nicht, wiefern sich sonst dann das ganze Konsum sich geändert hat. Ich finde die Schweiz und Europa spannend, oder gewisse Länder in Europa, aber ich merke in der Schweiz und in Zürich hat man den das Gebrauch von THC ist illegal, aber es fühlt sich nicht so an, wie es sonst umgegangen ist und an was für Gerüche man durch die Straße schmeckt und die Polizei vorbeiläuft. Oder? Das ist dann, ja... Ich finde, es soll besser reguliert werden, und meiner Meinung nach, aber das ist so, ich habe den Eindruck, weil das Leiden von, das öffentliche Leiden ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, man sieht es nicht mehr an Platzspitz oder Letten, so wie es in Zürich war, ist es diese Thematik ein bisschen grundsätzlich sozial und politisch in den Hintergrund gegangen, und das ist eher ein Thema, in dem man sich als Politikerin eher sich die Finger verbrennen kann, als etwas zu bewirken, was man das Gefühl hat, die Gesellschaft braucht jetzt. Und deshalb haben wir meiner Meinung nach seit viel zu vielen Jahren ein relatives unfrüchtiges Status quo, auch was die Politik angeht und Gesetzgebung. Aber ob sich dadurch den Konsum wirklich geändert hat, weiß ich jetzt nicht so. könnte ich jetzt nicht sagen. Ich habe nicht so den Eindruck, muss ich ehrlich sagen. Ich habe den Eindruck, dass in der Schweiz relativ viel konsumiert wird, allgemein. Aber dass die meisten Menschen dies gut im Griff haben.
Was müsste sich denn in der Schweizer Drogenpolitik verändern? Oder was stört dich an der Schweizer Drogenpolitik?
Einiges. Es gibt Substanzen, die zu wenig reguliert werden und Substanzen, die zu viel reguliert werden. Ich bin nicht so ein Freund von Legalisierung oder Illegalisierung als Begriffe, weil ich finde, es ist immer eine Regel. Es ist die Frage, wie streng die Regel ist. Und wenn wir uns denken, wie viel Werbung für tabakhaltige Produkte in der Schweiz gemacht wird, das finde ich an sich. Ich suche gerade einen Begriff, der kein Schimpfwort ist, aber ich finde es wirklich verantwortungslos, dass so etwas erlaubt wird. Weil auch wenn im Sinne der Schadensminderung möglicherweise IQOS-Produkte, ich sollte keine Brand nehmen, Tabaktoaster weniger schädlich sind als normale Zigaretten sind, ist es trotzdem tabakhaltige Produkte.
Seid mir Tabaktoaster.
Ja, wie soll man denn sagen?
Oder? Ich weiß nicht, aber wisst ihr, was IQOS heißt? I quit ordinary smoking.
Ja, sehr gut.
Das heißt IQOS. Das ist super aufgefallen.
Aber das hätte ich gar nicht gewusst. Das ist so gut wie Arbeit ungefähr. Siehst du, da lerne ich, ich mag immer wieder Neues zu lernen. Naja, und also ich finde zum Beispiel Tabakprodukte und Alkohol sind zu wenig reguliert.
Absolut.
Die sind zu billig und die sind zu frei verfügbar.
Jeder kann das verkaufen.
Richtig. Und überall, um jede Ecke. Und die sind groß, die kann man sehen. Wenn man einen Kiosk sieht, dann sieht man eine Wand an Zigaretten, sind alle fancy mit ihren schönen Farben. Und wir wissen alle, wie schön diese Tüten raucht. Das haben wir schon alle ausgeblendet mittlerweile. Und das Marketing, wenn wir dieses Kamel sehen und dieses Marlboro und so weiter, oder?
Jetzt längst mit Marketing.
Entschuldigung, ich kriege keine. Aber das ist so, das ist
American Tobacco Sponsor.
Tut mir leid, das wollte ich auf keinen Fall machen. Auf jeden Fall, ich finde, diese Art von Produkten sind zu wenig reguliert, die sind zu frei verfügbar und es ist zu einfach für Menschen Zugang dazu zu haben. Und es gibt auf der anderen Seite Substanzen, wo zu streng reguliert werden und dabei unter Umständen auch einen geringeren Schaden für die Person selbst als Alkohol und Tabak darstellen, grundsätzlich. Und diese sollten irgendwie, meiner Meinung nach, verfügbar werden. Erstmal den Konsum sollte dekriminalisiert werden und in irgendeiner Form sollten diese Substanzen auch in reiner Form auch für den Gebraucher zur Verfügung gestellt werden. Weil Menschen konsumieren, egal was wir machen. Und im Sinne der Schadensminderung geht es um die Frage, wie können wir die Risiken, die mit dem Konsum verbunden sind, so weit als möglich reduzieren. Und auf jeden Fall machen wir das nicht, indem wir die Substanzen illegalisieren und die Selbstregulierung dieser Substanzen auf den Schwarzmarkt lassen. Meine, es gibt Anbieter im Schwarzmarkt, die mittlerweile keine Ecstasy-Tabletten mehr verkaufen, weil die selber wissen, wie schlecht sie hergestellt werden und wie schlecht die Qualität ist und wie heterogen die Konzentration von den Wirkstoffen ist. Ich find's fast ironisch, dass der Schwarzmarkt und illegale VerkäuferInnen besser den Markt regulieren als ein Gesetz. Das ist absurd eigentlich. Ja. Und da sollte sich einiges ändern. Habe ich deine Frage beantwortet?
Ja, danke vielmals.
Wir wissen gar nicht, wo anfangen.
Und wir können alle Marken löschen, bitte. Das ist gerade ein Moment. Ja, genau. Ein Moment. Ist gerade den Gehirn zugegangen. Und
ja, also ich denke, vielleicht zum nochmal auf. Also, du hast die Frage insofern beantwortet, dass du eigentlich uns gesagt hast, was die Regulierung angeht.
Ja.
Das ist ein Megathema. Ich glaube, ich finde das auch mega wichtig, die Entkriminalisierung zum einen, aber trotzdem nicht Verantwortung bei den Leuten lassen.
Genau.
Ich weiss noch, als wir im CAS waren, Alex und ich, ist nämlich der Thilo Beck bei uns gewesen, der Chef. Ich weiß nicht, ob er der direkte Chef ist, aber...
Passt. Wir mögen uns sehr.
Und er hat eben gesagt, dass die Entkriminalisierung halt auch nicht die Lösung ist.
Das ist
weil
so.
Die Verantwortung dann halt immer noch beim Endkonsument oder der Endkonsumentin liegt. Das auf jeden Fall. Aber ich glaube, spannend fände ich es auch, vielleicht jetzt abgesehen von der ganzen Regulierungsgeschichte, mein erster Kontakt mit der Arlud war das Poster, das damals 2017 oder 2016 rausgekommen ist, wo die Arlud wirklich ein Poster rausgebracht hat, wo darauf gestanden ist, reguliert alle Substanzen.
Mhm.
Und das ist dann auf der Kante angehängt und so habe ich eigentlich das erste Mal die Arlud kennengelernt. Und das ist das eine, das finde ich ist super wichtig, aber das andere ist auch vielleicht so, wo sind wir sonst noch. Wir sind so beim Platzspitz eigentlich hängen geblieben. So die vier Säulen sind entwickelt worden.
Mhm.
Gute Sache. Weltweit sicher eine der besten,
fortschrittlichsten,
zumindest in den 90s, System, wie man mit Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung umgeht. Und ich glaube, auch jetzt gibt es sicher noch immer noch Gutes dabei, aber ich glaube, trotzdem ist es irgendwie noch immer halt stehen geblieben. Es ist eher so, vielleicht auch, was könnte man dort machen, vielleicht, was gäbe es für Möglichkeiten, abgesehen von der Regulierung.
Ja, also ich glaube, was der Vier-Säulen-Modell, ich finde es auch super fortschrittlich für die Zeiten und was es geschafft hat, das ist super. Was bei diesem Modell fehlt, ist ein bisschen die Graduierung von den einzelnen Elementen. Nicht alle Menschen sind gleich gefährdet für Substanzengebrauchsstörungen zum Beispiel.
Ja.
Und wenn wir diese Graduierung nicht durchführen, ist es auch schwierig, gezielte Maßnahmen zu ergreifen für die einzelnen Gruppen. Und ich muss mit Jugendlichen anders umgehen als mit Erwachsenen. Und in einem gewissen Alter ist vor allem Prävention sehr wichtig, oder? Wie dieses Schulen über Substanzgebrauch, bewussten Substanzengebrauch. Klingt fast wie ein Oxymoron, aber das ist so wirklich, wie kann ich die Schaden von den Substanzengebrauch reduzieren, oder?
Mhm.
Das ist anders. Und ich meine, wenn wir von der Regulierung und der Kriminalisierung sprechen würden, das würde dann durch die mangelnde, also an das Geld, was an der Repression gespart wird, das muss dann in Prävention und Therapie investiert werden. Das ist der definitiv der Muss. Ich finde es super, dass du das gesagt hast. Mit einer anderen Regulierung von den Substanzen ist nicht alles gemacht. Das ist nur ein Baustein von einer größeren Änderung an dem Thema Drogenpolitiken und wie begegne ich das in den Schulen, wie komme ich auf den Jugendlichen, wie kann ich das noch viel verstärken, um auch nicht nur Menschen dabei zu unterstützen, mit weniger Risiken zu konsumieren, aber auch frühe Erfassung von gefährdeten Menschen. Also das ist sicherlich auch, wie können wir besser herausfinden, wer ein besonderes Risiko hat. Und das machen wir jetzt eigentlich nicht so wirklich. Wir gehen in der Klasse und wir sagen, hey, so kann man dann, wenn man konsumieren würde, dann eher so. Aber wir wissen jetzt nicht von dieser Klasse, welche die fünf sind, wo dann Macatucin vielleicht in einer problematischen Art und Weise dann konsumieren, oder?
Das ist ja bei allem genau das Gleiche, beim Alkohol ja auch.
Das ist so, absolut.
Wir machen es ein bisschen in den Drug-Checkings.
Genau.
Dort machen wir es. Wir
das
haben
so.
Leute, wo wir sehen, dass sie eventuell gefährdet sein könnten oder sich in eine gefährliche Situation begeben.
Mhm.
Aber ich meine, wir haben so wenig Kontakt eigentlich.
Genau.
Also Zürich noch mehr natürlich, aber wir haben irgendwie, keine Ahnung, 430 Menschen im Jahr oder so.
Genau, und das sind Menschen, die sich schon bei euch melden wegen denen, oder?
Die sind schon sehr reflektiert. Sie überlegen sich schon, was konsumiere ich. Es sind nicht die, die einfach konsumieren.
Genau, und das ist eine Nische von einer Nische. Wenn ich an eine breite Regulierung denke, dann denke ich, das ist etwas, wo proaktiv ich weiß nicht, wer letztendlich das wäre, ob Sozialarbeiterinnen oder Psychotherapeuten, ich weiß, also das müsste beides verhandelt werden, aber irgendwie, wo ich sage, wir aus der professionellen Ebene auf die Jugendlichen zugehen müssten mit der richtigen Sprache, um auch herauszufinden, wie können wir proaktiv versuchen, sie zu unterstützen und nicht nur abwarten, bis sie zu uns kommen. Und gewisse Risiken, die können wir, ich meine, die hängen nicht nur mit der Person, sondern auch mit was für eine Familie, was für ein Hintergrund und. Das spielt alles mit einer Rolle, oder? Und ich glaube, das gehört absolut dazu, wenn wir Substanzen neu regulieren wollen.
Hm. Jetzt kommen wir langsam zum Schluss, aber es ist trotzdem ein wichtiges Thema, oder ich finde, es ist ein wichtiges Thema, weil es einfach zu wenig in den Medien auftaucht, aber wir haben eigentlich aktuellen Methadon-Engpass. Es ist nicht überall gleich stark, aber wir haben das in der Schweiz. Und der Kontext vielleicht für unsere Zuhörerinnen, die Amino AG, die das Methadon hergestellt hat, ist im Rechtsstreit mit der Swissmedic. Sie haben ihre Zulassung verloren aus dem heraus ist eine Methadonknappheit resultiert eigentlich. Und es hat eigentlich genug Rohstoff, aber zu wenig Firmen, die das zu Tabletten verarbeiten. Die Streuli AG ist jetzt als Überbrückung eigentlich so ein bisschen in die Bresche gesprungen und versucht unter anderem, und es wird auch versucht von der Swissmedic Methadon aus Deutschland zu importieren, was wiederum auch extrem teuer ist und sehr zeitaufwendig. Und betroffen sind eigentlich in der Schweiz mehrere tausend Menschen, die auf das Methadon angewiesen sind eigentlich. Es ist ja laut WHO auch eins von den, wie sagt man das,
Leben. Ich glaube, 100 wichtigste lebenserhaltende Medikamente.
Ja, genau. Ja, und, so. Es ist ja, und es wird auch, glaube ich, in der Krebs- oder in der Onkologie
eingesetzt. Gegen Schmerzmedizin.
Ja, genau, ja. So, genau. Voilà. Genau, und ja, es ist so ein bisschen in den Medien aufgetaucht. Das war letztes Jahr das Thema. Aber trotzdem ist es eins. Und wie erlebst du das? Was denkst du? Wie ist es für eure Patientin im Moment?
Ja, das ist ein für uns, würde ich sagen, schon ein leidiges Thema. Wir behandeln, also bei uns sind etwa 300 PatientInnen in Behandlung mit Methadon. Das heißt, es trifft eine große Gruppe an Menschen, bei denen wir mehr oder weniger, ich würde sagen, ziemlich plötzlich nicht mehr Medikamente zur Verfügung hatten oder nicht mehr Medikamente bestellen konnten. Wir hatten natürlich ein Lager, weil wir eben das brauchen wir bei der größeren Institution, aber so war jetzt, wir wussten auch nicht, was passiert dann letztendlich. Da waren diverse Firmen in Verhandlungen, wer wird dann das Methadon herstellen. Und wir hatten letztendlich den Problem, dass wir jetzt die einzige Formulierung Methadon, wo wir noch bekommen konnten, das waren die 5 Milligramm Tabletten. Und wir haben auch Patienten, die 200 Milligramm Methadon pro Tag zu sich nehmen. Das macht 40 Tabletten pro Tag. Und ich glaube, das ist sehr naheliegend, dass es schwer vertretbar ist, jemanden 40 Tabletten pro Tag zu verschreiben, vor allem über längere Zeiten. Wir haben auch einige Zeit darüber verbracht, über die Risiken von Opioide zu sprechen. Und deshalb jetzt, ich meine, das ist, die Dose sollte auch relativ stabil sein. Und letztendlich konnten wir durch eine Apotheke in Zürich eine Zwischenlösung erarbeiten. Sie stellen uns auf Magistralrezepturen das Methadon her, also Kapseln, bis Streuli letztendlich die Herstellung offiziell übernehmen sollte. Das sind meine Informationen. Ja, es hätte an sich genug Methadon in den Reservelager vom Bund zur Verfügung gehabt, um diese Zeit zu überbrücken. Dieses Lager befindet sich aber bei der Amino G und deshalb wurde es nicht freigegeben. Und das hat auch für uns auch konkret Bedeutung, für unsere Patienten bedeutet, dass wir auch die Mitgabetage reduzieren mussten, weil wir nicht wussten immer, wann kriegen wir die neue Kapsel, bis wann. Und dementsprechend haben wir auch PatientInnen auch dazu gezwungen, viel häufiger zum Bezug zu kommen, als sie sich gewöhnt sind. Und auch bei der einzelnen Person auch sinnvoll ist. Das heißt, es gibt auch Menschen, die sonst arbeitstätig sind, oder? Und dann doch häufiger bei uns kommen müssen, weil auch dieses Lager nicht freigegeben wurde. Das ist für uns sehr und für den Patienten sehr bedauerlich gewesen. Vom bürokratischen Aufwand muss ich so wahrscheinlich nichts sagen, aber ich glaube, das kann man sich gut vorstellen. Sieht aber so aus, eben als ob wir jetzt demnächst Streuli liefern werden können sollte und dementsprechend die Lage sich entspannen sollte. Einiges ist noch nicht gelöst. Wir haben einzelne PatientInnen, wo Zäpfli nehmen, weil sie orale Applikation von Methadon nicht vertragen. Und die sind meines Wissens noch gar nicht diskutiert worden. Und wir haben noch eben von unseren Reserven, wo wir mit denen versorgen können. Aber wie das danach aussehen wird, das wissen wir auch noch nicht. Das finde ich bedauerlich. Ja.
Ja, du hast das Beispiel gebracht, wenn es quasi das Blutdruckmedikament wäre, dann
genau, würde man also, es nicht diskutieren. Genau, ich meine, wenn wir jetzt, ich finde es wirklich schwierig, dass wir gesellschaftlich akzeptieren, dass wir von einem Mensch verlangen, dass er oder sie 40 Tabletten am Tag von einem bestimmten Wirkstoff nehmen muss. Weil wenn wir jetzt von dem Blutdruckmedikament sprechen würden, wo alle unsere Eltern nehmen und diese Person 40 davon nehmen müsste pro Tag, da würden eine Revolte geben, auch schon mal von den Ärzten, die sich wagen würden und wo ist die Swissmedic und. Und ich habe den Eindruck, dass wir akzeptieren, dass so etwas überhaupt möglich ist, zum Teil ausschließlich, weil es sich um Menschen mit problematischen Substanzen gebraucht sind, handelt, was sowieso stigmatisiert werden und nur deshalb wird das von den Behörden erlaubt. Das ist, ich glaube, die Menschengruppe mit sehr wahrscheinlich die schlechteste Lobby, wo man haben kann.
Mhm. Ja, aber sicher.
Und ich glaube, also ich weiß auch gar nicht, an was es liegt, dass es überhaupt. Ich meine, wir sind eine Pharma-Hochburg. Also wieso wird es nicht von anderen
Money, Pharma? Money makes me funny. Ja, also das ist letztendlich eine Kostenfrage. Das sehen wir nicht nur an den Methadon, aber wir sehen auch an anderen Medikamenten, dass wir Lieferungsengpassen von denen, von den anderen. Ich glaube, vor letzte Woche hat ein Antibiotikum, ein sehr breites Spektrum Antibiotikum gefehlt. Und wenn man die Herstellung von den Medikamenten delokalisiert, dann ist man auch darauf angewiesen, dass alles funktioniert. Und es sind sehr spezialisierte und Firmen, wo die einzelnen Bausteine von den Medikamenten, wenn die eine Probleme hat, dann hat alles, was in der Kette betroffen ist, sozusagen Probleme. Und das ist ja ein Preis des Progress, könnte man sagen. Oder wie wir als mitteleuropäisches Land sozusagen Progress für uns auch ausnutzen wollen.
Neokapitalismus.
Genau.
Also es ist, aber ich meine, also das eine ist ja das Outsourcing, dass man sagt, oh, wir produzieren halt viel günstiger in welchem Land auch immer. Das ist ja das eine. Aber das andere ist auch so, wir wollen das gar nicht produzieren, weil kein Prestige, zu wenig Geld. Ich meine, so günstig ist es jetzt zwar auch nicht, aber Temesta jetzt ja schon extrem günstig.
Ja, ich glaube, dass das Thema mit den Medikamenten ist allgemein. Ich weiß nicht, ob es nur mit dem Methadon zu tun hat, weil ich meine, ich glaube, vor ein paar Wochen hat Amoxicillin gefehlt. Ich meine, das ist ein Medikament, wo kein Arzt nicht zur Verfügung haben möchte. Das ist ein breitspektrum Antibiotika für Infekte. Ich meine, wenn man jemanden ins Spital geht, und das ist wahrscheinlich der meist verschriebene, oder? Ja. Und das, ich möchte nicht die Person sein, der gerade eine Lungeninfekt hat oder eine andere Infektion hat und gerade kein Antibiotikum zur Verfügung gibt im Land. Ich muss ehrlich sagen, so wie ich sozialisiert wurde in der Medizin, das war gar nicht vorstellbar, dass so etwas passiert. Muss ich sagen, oder? Mhm. Das ist für mich auch als Mediziner, es ist ziemlich neu in Europa, oder? Mhm. Man ist gewöhnt, man geht, ich war mal in Tuvalu einige Wochen und dort hatten sie 20 Medikamente, that's it. Und da kann ich mich erinnern, da war eine Person, die hatte Schmerzen und dann wollte ich den Paracetamol verschreiben. Ich war auf einer Insel mit 500 Einwohnern, 3 Tage weit weg mit dem Boot von der Hauptstadt. Und dann wollte ich den Paracetamol geben und die Pflegefachfrau meinte mich, ja, wir haben nur 12 Tabletten bis Ende Monat von denen. Bist du sicher, dass er wirklich das Medikament braucht? Oder hat er wirklich so viele Schmerzen, dass es wirklich in das Paradies... Das war so meine Vorstellung. Okay, das passiert nur in Tuvalu mit 500 Leuten irgendwo in der Mitte und in der Schweiz. Im Pharma-Hochburg, so etwas wird nie vorkommen. Hm. Aber wir entwickeln die Medikamente, stellen sie aber nicht wirklich her.
Ja, die einzige, die hergestellt werden, sind die Super Biochemic...
Genau.
Ultra teure Medis, wo sich auch nur die Menschen können leisten, die dementsprechend versichert sind.
Und was ich spannend finde, ist, dass trotz allem bei uns die Medikamente viel teurer sind als in anderen Ländern Europas, obwohl es geht um derselbe Wirkstoff, wo dieselbe Herstellungskosten hat. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
Oder? Ja, das ist schwierig.
Wir delokalisieren, um die Kosten zu reduzieren, aber zum Endgebraucher ist es trotzdem teurer. Mhm. Da kann man sich selbst überlegen, wo das Geld hinhält.
Ja, dann kommen wir, glaube ich, bereits zu der letzten Frage. Und zwar, was hat dich bewogen, an unserem Podcast mitzumachen?
Ja, Gilles, sehr nette Einladung, würde ich sagen. Ich finde das Thema der Schadensminderung, das Thema der Unterstützung, der Veränderung, der Politik, was Substanzen angeht, ist mir extrem wichtig. Das ist eben eine der Gründe, wieso ich noch bei der ARUD bin, wegen auch dieses politischen Aspekt. Und mir ist wichtig, dass wir nicht nur in unseren stillen Kämmerchen etwas machen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwo irgendwie etwas beizutragen dann oder zu unterstützen, dass es mir, es macht mir nicht nur Spaß, finde ich auch extrem wichtig.
Mhm. Mir auch.
Danke vielmals.
Ja, merci vielmals, dass du da gewesen bist.
Danke euch für die Einladung.
Ja, bitte.
Falls ihr genauer wissen wollt, was eine OAT, also eine Opioid-Agonistentherapie, ist, haben wir euch die Impact-Investigativ-Folge vom SRF verlinkt. Auch in ihrem Bericht geht es um die Anlaut und um Mischkonsum. Lustigerweise kommt auch noch gerade das Drug-Checking im DITS in Zürich drin vor, wo in unserer letzten Folge Nightcats mit dem Conny-Thema war. Außerdem könnt ihr auch die letzte Folge von der ersten Staffel Broadcats, die Stigmafrei heisst, hören. Dort haben wir mit dem Hannes Strasser geredet und ihr kriegt einen Einblick in den Alltag von einem Psychiater, der jeden Tag mit Menschen zu tun hat, die sich in einer OAT oder in einer HGB, also in einer heroingestützten Behandlung, befinden.
In der nächsten Folge hören wir zum ersten Mal in dieser Staffel eine Frau. Endlich. Eingeladen haben wir Saskia von der Frauenoase in Basel, eine niederschwellige Anlaufs- und Beratungsstelle nur für Frauen. Frauen, die abhängig sind oder andere psychische Erkrankungen haben, armutsbetroffen sind oder oft auch schon obdachlos sind. Einige von diesen Frauen gehen auch der Sexarbeit bzw. der Beschaffungsprostitution nach. Ihr hört im Gespräch mit Saskia, wieso dass es in diesem Zusammenhang eben Sinn macht, dass man noch von Prostitution und nicht nur von Sexarbeit redet. Wie Safer Party ist auch die Frauenoase ein Angebot aus der Schadensminderung.
Du findest alle wichtigen Infos zu den einzelnen Folgen und zum Podcast auf unserem Instagram-Account broad.cats. Wenn du Fragen, Ergänzungen, Input, Feedback oder Anregungen zu dieser oder allen anderen Folgen hast, an uns oder aber auch an unsere Gäste, kannst du uns auf Instagram oder aber auch ganz klassisch per Mail an broadcats@posteo.de jederzeit schreiben.
Wie immer danken wir ganz herzlich im Christoph fürs Mastern und im Carlo fürs Studio. Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.